SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
Hallo Tobi, man hat ja seine Erlebnisse, wenn man viel über Klima berichtet. Neulich kommt ein Mensch auf mich zu und hat wieder diese Standardfrage drauf. Mit der will ich dich heute belästigen, den ganzen Podcast lang. Mhm. Der sagte nämlich, ich weiß nicht, was Sie wollen. Sollen wir uns jetzt krummlegen? Sollen wir den Affen der Welt machen? Deutschland hat null Bedeutung bei den Klimagasen. Wir haben nur 2% und die anderen sind schuld. Und warum sollen wir uns aufregen? Das sehe ich überhaupt nicht ein. Und er hat Schlimmeres gesagt, das gebe ich jetzt nicht wieder.
Oh, das hört sich an, als wärst du bei mir zu Hause auf der Familienfeier gewesen, tatsächlich.
Ah.
Also ich kenne das von Tanten und Onkels. Hm. Was machen wir eigentlich, wir kleines Deutschland? Oder wie man bei mir auf der Schwäbischen Alb sagt, guck mal, Chinese. Chinesen machen weiter. Ja, das ist richtig. China hat knapp 30% Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß, aber da leben halt auch mit Verlaub 1,4 Milliarden Menschen und nicht gut 80 Millionen wie in Deutschland. Das muss man auch immer mal ganz kurz gerade rücken.
Du bist aber kein Mehrheitenversteher, ne?
Wieso?
Naja, weil das ist ja jetzt schon eine dicke Argumentation. Lass doch erstmal das Volk noch ein bisschen wirken. Also da ist ja durchaus was dran, um das mal zu sagen.
Du möchtest philosophisch an die Sache herangehen.
Ja, es stimmt, dass Deutschland nicht der Staat ist, der es alleine richten kann. Das sollte man vielleicht den Menschen einfach mal sagen. Ja, habt ihr recht. Wir können auch andere Dinge nicht alleine, aber die geben wir trotzdem nicht auf. Wir hören nicht auf, bestimmte Dinge zu tun, auch wenn wir etwas nicht alleine können. Und das, finde ich, ist eigentlich das Allerwichtigste, was man da sehen muss. Das ist natürlich ein Weltding. Aber wenn alle sich auf den Standpunkt von Deutschland oder dieser Menschen stellen, ja, passiert gar nichts. Wenn du immer sagst, ja, ich bin's ja nicht alleine, die anderen haben mehr, die anderen machen mehr Krieg, die anderen machen mehr die Welt kaputt, ich weiß nicht was, dann wird sich auf dieser Welt 0,0,0 bewegen.
Das ist ganz genau meine Meinung. Also vielleicht mal zur Einordnung, jeder, der den menschengemachten Klimawandel nicht leugnet, ich glaube, das ist eine Voraussetzung, die wir bringen müssen, also daran glaubt, dass wir Menschen den Klimawandel auslösen,
du musst daran
nicht
glauben.
So argumentieren.
Das kann man nicht glauben müssen, genauso wenig, wie man das Gegenteil glauben kann. Das ist so.
Absoluter Fakt.
Danke.
So, und wenn ich dahinter stehe, kann ich doch nicht so argumentieren. Ja, die anderen machen viel weniger, weil ich es doch jeden Tag in der Hand habe. Was ist denn das für eine Einstellung, sollen es die anderen machen? Ich habe doch jeden Tag die Chance und die Möglichkeit, etwas zu tun, was dem Klima gut tut oder was dem Klima nicht so gut tut. Also, ne, wir können jetzt Beispiele, saisonales Obst und Gemüse, Mehrwegbecher, Öffis, Flugreise, Fleisch, das kennen wir alles. Aber ich frage mich, wo diese Argumentation eigentlich überhaupt herkommt.
Das verstehe ich schon. Das ist so eine Exkulpierung, so eine Selbstentschuldigung. Wir machen nichts, weil wir können ja eh nichts machen. Das ist in vieler Hinsicht ja tief menschlich, so zu reagieren. Und das gibt einem auch die Möglichkeit, im Grunde nichts zu ändern.
Gut, klar, wenn man das auf den Einzelnen runterbrecht, kenne ich die Argumentation. Warum sollte ich wählen gehen? Ich bin nur ein Mensch. Warum sollte ich auf den Kaffeebecher verzichten? Ich bin nur ein Mensch, Aber wenn über Deutschland gesprochen wird, dann sind das schon mal 80 Millionen.
Nein, das heißt doch im Subtext immer ich. Das heißt, wir in Deutschland können ja nichts. Das bedeutet, ich muss auch nicht. Mhm. Ich will auch nicht und es ist ja auch unbequem. Stimmt. Ja, ist unbequem. Es geht auch gar nicht darum, finde ich immer, dass jeder Einzelne sich jetzt umkrempeln, schlechtes Gewissen hat und sonst irgendwas. Es geht um den puren Fakt, dass man anerkennt, da ist etwas am Laufen, da gibt es einen großen wissenschaftlichen Konsens mit sehr klaren Projektionen. Und wie ich damit umgehe, ist meine Sache. Aber das ständig mit solchen Argumenten von sich zu weisen und zu sagen, das sind nicht wir, das sind die bösen Chinesen, das macht mich wirklich kribbelig. Merkst du, dass ich mich in Rage rede?
Ja, ich merke, dass du dich in Rage redest, aber natürlich auch zu Recht, weil mit der Einstellung würden wir nie vorankommen. Und um gleich mal was Positives zu streuen, ich wollte es eigentlich weiter hinten machen, man könnte doch diesen Klimaschutz auch als Chance sehen für unser Land. Ja. Also man hört ja immer, oh Gott, das wird teuer, das wird uns Arbeitsplätze kosten. Wir haben auch schon bei der Windenergie zum Beispiel darüber geredet, dass das gerade einfach Arbeitsplätze dort kostet, weil wir sie nicht ausbauen. Das Bundesumweltministerium sagt zum Beispiel, mehr als 1 Million Arbeitsplätze fallen in diese Kategorie Klimaschutz schon heute. Also da ist ja auch Potenzial da.
Absolut. Und lass uns das nochmal analytisch angehen. Also wir haben nur 2% vom CO2-Ausstoß, stimmt. Aber wir haben pro Kopf über 10 Tonnen CO2, das ist schon nicht Benchmark, aber damit sind wir schon oben dabei. Die Amerikaner haben doppelt so viel, die Chinesen liegen bei 7,5, aber die Inder irgendwo bei 2,7 oder so irgendwas. Also da gibt es noch viele, die hinter uns sind.
Ganz exakt. Also wenn man es, wenn du schon bei den Zahlen bist, in die EU bringen wollen, der EU-Schnitt liegt bei 8,4 Tonnen. Das entspricht ungefähr dem Ausstoß von Slowenien pro Kopf. Deutschland bei 11, hast du schon gesagt. Es gibt Länder wie Schweden, 5,2 Tonnen und Malta 4,6. Es gibt aber auch Länder wie Luxemburg, die haben 17,2 Tonnen.
Ja, Luxemburg, wie groß ist das? Weißt du, warum die das haben?
Warum?
Die haben ein Aluminiumwerk. In Luxemburg steht in diesem winzigen Staat ein Aluminiumwerk.
Ja.
Das braucht irrsinnig Energie und deswegen haben die paar Luxemburger, kriegen diese gesamte Energie um die Ohren gehauen und haben 17 Tonnen.
Ja, so ist das nämlich immer, wenn man die Statistik nimmt. Unsere Nachbarn Österreich liegen bei 9,4, Frankreich bei 6,9.
Ja, das hat auch damit zu tun, das ist ein zweites gutes Argument. Deutschland ist eine Exportnation, reden wir immer drüber. Bedeutet auch, wir produzieren hier Güter, die andere nutzen. Die verkaufen wir anderen Menschen, anderen Staaten und die nutzen die. Staaten, die stark exportieren, haben immer tendenziell höhere CO2-Emissionen.
Genau.
Das gilt aber auch, und jetzt kommt das Interessante, für China. All das, was wir da immer den Chinesen um die Ohren hauen, ist nämlich ein bisschen scheinheilig, denn China ist die Werkbank der Welt, da reden wir ja immer drüber. Mhm. Jeder lässt in China produzieren. Was bedeutet, die Chinesen haben hohe Energieaufwendungen für diese Produktion, haben hohen CO2-Ausstoß, aber das machen die nicht für sich, das machen die für uns. Eigentlich müsste man das den Amerikanern vor allen Dingen und uns anrechnen, was da produziert wird. Das ist nämlich unser CO2, auch wenn es in China erzeugt wird.
Stimmt, wobei man jetzt aber auch fairerweise sagen muss, Deutschland ist auch ein Exportland.
Ja.
Also klar, wir sagen ja, pro Kopf liegt Deutschland über dem EU-Schnitt. Würde man das mal mit dem Bruttoinlandsprodukt, also unsere Wirtschaftsleistung gleichsetzen, dann, wenn man sagt, die Emissionen pro Einheit des Bruttoinlandsproduktes, da liegt Deutschland knapp unter dem EU-Schnitt, weil wir eben viel exportieren und eben viel produzieren.
Ja, aber das gilt für die Chinesen in einem noch viel deutlicheren Umfang, weil die sehr viel weniger im Binnenmarkt haben und sehr viel mehr noch exportieren. Also das ist eine zweite Betrachtung. Die dritte Betrachtung, also pro Kopf, pro Wirtschaftsleistung oder Exportgüter. Und das dritte ist historische Verantwortung. Man kann nämlich dieses CO2 auch mal nicht nur jetzt sehen, was emittieren die jetzt, sondern angucken, was sie über die Zeit emittiert haben. Und da ist es eben so, dass die Amerikaner über die Zeit viel CO2 emittiert haben. Auch die Briten zum Beispiel zu Beginn der Industrialisierung und wir. Also wir machen das schon ewig lang.
Ja.
Und dadurch kommen Summen zusammen, für die wir auch Verantwortung haben, weil das Zeug ist alles noch in der Atmosphäre wirksam.
Absolut. Ich meine, die großen Industrienationen sind einfach Verursacher des Klimawandels. Das ist einfach auch Fakt. Und wer, wenn nicht wir, wir entwickelten, wir reichen Staaten, könnten was dagegen tun. Ich meine, ich kann es auch nach Osttimor fahren oder nach Burkina Faso und sagen, also für 0,2% der CO2-Emissionen seid ihr auch verantwortlich. Macht doch mal. Aber ich bin mir fast sicher, dass sie andere Probleme haben.
Ja, das ist auch so und das ist auch ein gutes Argument. Wir haben auch das Geld und die technischen Möglichkeiten, um Lösungen zu finden, du hast ja schon angedeutet, natürlich steckt da auch Musik drin, ökonomisch, da stecken Verfahren drin, also Solaranlagen, klar werden die Panels in China gebaut, aber sehr viele Anlagen, das Ganze drumherum wird auch in Deutschland gebaut. Bei Windkraft sind deutsche Unternehmen dicke dabei. Das sind alles Lösungen, Dämmstoffe verkauft. Ein großes deutsches Unternehmen am Rhein in schieren Massen in alle Welt. Also das sind alles Produkte, mit denen wir Geld verdienen und die nicht unbedingt was kosten.
Für mich eigentlich ein ganz klares Beispiel. Deutschland ist führend in sehr, sehr vielen Dingen. Wir sind führend in Patentanmeldungen. Wir waren immer vorne mit dabei. Warum sollten wir beim Klimaschutz nicht vorne mit dabei sein?
Naja, wenn wir uns gegen den Klimaschutz wehren, werden wir vorne nicht dabei sein, denn das tun andere Staaten nicht, aus welchen Gründen auch immer. Also die Chinesen sind sehr aktiv im Klimaschutz. Ja, die verbrennen sehr viel Kohle, ja, die bauen neue Atomkraftwerke, aber sie investieren das meiste Geld bei der Energieerzeugung in Erneuerbare. Die brauchen halt sehr viel Energie momentan und nehmen alles mit, was es gibt. Aber sie sind eben der Player auch, der bei den Erneuerbaren vorne dran ist. Sie sind vorne dran bei Batterietechnik und Elektroautos durch ihre Art von Politik, die sie da einfach auch betreiben. Nun wäre ich der Letzte, der sagt, wir brauchen hier chinesische Verhältnisse.
Ja,
mir ist das schon ganz recht, wie das ist. Aber wir sollten als Wirtschaftsstaat eben zumindest ein Auge drauf haben, dass wir da nicht diesen Markt laufen lassen.
Absolut. Und einmal muss ich das schon nochmal sagen, die Treibhausgase müssen sinken und zwar überall. Zur Argumentation von Anfang an, warum sollten wir was tun? Weil jeder etwas tun sollte.
Und die Frage ist ja auch, sind die anderen wirklich so unwillig, wie dann immer unterstellt wird? Die Unterstellung ist ja, wir haben so einen geringen Anteil, wir legen uns krumm und verbiegen uns und die anderen tun gar nichts. Da muss man mal sehen, dass das auch nur bedingt richtig ist. Diese Staaten, wie gesagt, investieren viel in Klimaschutz und sie machen sich auch echt einen Kopf drüber. Wenn man sich nämlich mal bei dem Paris-Abkommen diesen nationalen Selbstverpflichtungen anguckt, also diese NDCs, National Determined Contributions, also Beiträge, dann sieht man, dass selbst Indien dort eine Verantwortung für Klimaschutz übernommen hat. Ein Staat, wo wirklich der Pro-Kopf-Ausstoß immens niedrig noch
sehr niedrig,
ist
ja.
Für so ein großes Schwellenland. Und diese Staaten hatten sich bis Paris, bis 2015 mit Händen und Füßen gewehrt, überhaupt irgendeine Verpflichtung zu übernehmen. Immer mit dem historischen Argument, ihr Industriestaaten, ihr habt den Dreck gemacht in der Atmosphäre, jetzt seid ihr auch erstmal dran, ihn wieder wegzuräumen. Und das war wirklich ein mächtiger Schritt und das macht auch diese Freude über das Paris-Abkommen verständlich, dass hier zum ersten Mal die Schwellenländer, die großen, Brasilien, China, Indien, Südafrika, andere Verantwortung anerkannt haben und gesagt haben, ja, wir wissen, dass wir einen Beitrag leisten müssen. Wenn man denen jetzt sagt, ihr tut ja nichts, dann ist das einfach ahistorisch und stimmt so nicht. Und das ist erst der Einstieg, aber dieses Paris-Abkommen ist ja eines, was alle 5 Jahre nachgeschärft werden soll.
Genau. Und wir haben die Vorbildfunktion. Wenn wir jetzt auch noch anfangen zu sagen, ja, dann macht Deutschland erstmal gar nichts, warum sollte dann ein Land wie zum Beispiel Indien überhaupt erst anfangen?
Ich meine, das ist ja die Idee dahinter, dass ein Land, das wirtschaftlich große Möglichkeiten hat, zeigt, dass es geht. Sodass andere Staaten, die sich noch entwickeln wollen, das Vertrauen kriegen, dass man auch einen sauberen Weg in die Entwicklung findet. Historisch führte der Weg in die Entwicklung immer über gewaltige Massen an fossilen Energien. Und das ist gelernt. Wir haben das gemacht.
Ja, wir haben das gemacht, genau. Und so national muss man das auch gar nicht sehen. Nimmt man alle EU-Staaten zusammen, dann wären wir beim globalen Ausstoß von CO2 auf Platz 3 hinter China und den USA. Das heißt, auch in der EU haben wir diese Rolle.
Ganz wichtiges Argument. Und Deutschland als Einzelstaat ist Platz 6.
Ja.
Also es ist gar nicht so, dass wir da irgendwo unter ferner Liefen hinter Ruanda in der Welt kämen, sondern wir sind schon einer der Top-10-Player auf diesem Sektor. Auch das, hast du völlig recht, schafft ja eine Art von Verantwortung.
Eben. Jetzt haben wir gesagt, Klimaschutz als Chance sehen, Klimaschutz als zukünftigen Industriezweig sehen. Aber vielleicht haben auch ein paar Länder schon erkannt und vielleicht erkennen sie jetzt noch ein paar mehr, dass dieser Verzicht auf Klimaschutz langfristig richtig viel Asche kosten kann. Wenn der Klimawandel kommt und fortschreitet, dann wird das richtig teuer. Ich habe nachgeschaut, wo gibt's denn so ein Beispiel? Mhm. Der Hitzesommer 2003. Ich kann mich daran nicht erinnern, da war ich 14, aber in Europa war es wohl sehr warm, Werner.
Es war ziemlich warm. Es war auch im letzten Jahr, glaube ich, ziemlich warm. Aber 2003 war, glaube ich, der heißeste bis heute. Ne?
Ja. Tausende Tote, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ich habe mal versucht rauszufinden und es wurde berechnet, unter anderem die Münchner Rück hat es berechnet. Was hat das eigentlich gekostet, volkswirtschaftlich gesehen?
Sag mal.
Und man kommt auf 13 Milliarden Euro, eben unter anderem durch Schäden an Landwirtschaft, an Viehzucht, an Forstwirtschaft, aufgrund dieser Dürre und andauernder Hitze.
2018 Schäden in der Landwirtschaft? Massig. Wir hatten so ein schlimmes Jahr im Vergangenen durch die Trockenheit. Ja, natürlich, diese Schäden sind evident. Und wenn jetzt einer sagt, was hat er eben gesagt? 2013 Tausende von Toten in Europa, Frankreich und Deutschland ganz im Fokus. Ja, das hat man so nicht gemerkt. Die sind nicht tot auf der Straße rumgelegen. Das waren überwiegend ältere Menschen. Das sind auch Menschen. Und die sind in der Hitze vorzeitig gestorben, nur wegen der Hitze. Da macht man sich Gedanken wegen Stickstoffdioxid, ne, Belastung in den Innenstädten, weil das einen ähnlichen Effekt hat, übers Jahr gerechnet, und ignoriert, dass der Klimawandel solche Dinge jährlich hervorbringen kann, wenn man nicht Acht gibt.
Die diese Berechnungen gingen noch weiter. Was ich super interessant fand, war, es ging dann weiter in Richtung Krankenhauskosten, also Gesundheitsleistungen. Ja. Dann ging es in Richtung Leistungseinbußen. Wenn der Mitarbeiter schwitzt und völlig fertig ist mit der Welt, dann leistet er auch nicht die Arbeit, was auch wieder auf die volkswirtschaftliche Leistung geht. Also das kann man immer weiter spinnen.
Das Problem dabei ist doch, dass das nicht so haptisch, das ist nicht so greifbar.
Genau.
Du weißt das, ich weiß das. Als es da die 40 Grad jetzt hatte im Sommer wieder, man strengt sich an, man schafft, man kann auch was machen, aber das beeinträchtigt. 40 Grad, dafür sind wir nicht gemacht.
Nö.
Eben. Und das realisieren die Leute aber nicht, dass das ein manifester wirtschaftlicher Schaden ist.
Und diese Kosten, die siehst du jetzt nicht. Die kommen irgendwann mal auf dich zu. Du siehst ja auch, haben wir in der letzten Folge besprochen, nicht die Kosten, die jeder Einzelne von uns als Subvention in die Landwirtschaft gibt in der EU. Das ist alles immer irgendwie da. Wenn jetzt aber jemand kommt und sagt, CO2-Steuer, die 2 Cent oder 5 Cent mehr an der Zapfsäule, die merke ich direkt.
Die will ich merken.
Willst du merken?
Ja, die merkst du doch nicht wirklich. Die Fluktuation der Preise oder diese Volatilität der Preise an der Zapfsäule.
Ja, aber das
ich merke
so sie, etwas,
aber die
das
will ich
greifbar,
merken. Die tun
ja.
mir nämlich, ja, wenn du mir sagst, ich muss jetzt 3 Cent mehr zahlen, das tut mir weh.
Ja, genau. Ja,
da leide ich drunter.
Genau.
Ich nicht, aber.
Ja.
Ja, und weil das aber auch eben Schäden verursacht und weil wirtschaftliche Chancen im Klimaschutz liegen, reagieren ja bewusste Einheiten, Politiker durchaus rational in vielen Fällen. Mhm. Nimm mal das Beispiel USA, weil da deuten ja auch viele mit dem Finger hin und sagen, hier, die Amerikaner machen gar nichts. Mhm. Das ist einfach nicht wahr.
Nö.
Das ist nicht wahr. Einmal haben die Amerikaner unter Obama ziemlich auf die Bremse getreten. Gut, das dreht der Trump jetzt wieder zurück. Wir gehen mal davon aus, das ist ein Intermezzo, ob das nur nächstes Jahr endet oder in 5 Jahren, sei mal dahingestellt. Die Amerikaner werden, da bin ich sehr sicher, wieder in diesem Zug mitfahren. Und das tun zwischenzeitlich ja auch ganz viele Staaten, wie zum Beispiel Kalifornien und anderen, die dann gebasht werden von Trump.
Ja.
Aber die machen ja weiter Klimaschutz. Und selbst ein Trump kann ja nicht gegen die Realitäten an. Er kann dagegen anreden, aber man kann ihn nur auslachen. Er ist der große King der Kohle.
Mhm.
Er hat den Kohlearbeitern versprochen, alles wird gut mit mir.
Mhm.
Und was ist passiert? Die großen Kohlefirmen, ich glaube, es ist die 5. Pleite jetzt in den USA. Alle großen Kohleplayer sind über die Wupper gegangen. Warum? Weil der Markt, nicht irgendein blöder Umweltschützer, der Markt diese Kohle einfach gar nicht mehr haben will. In USA ist mittlerweile Wind die billigste Energie. Und die bauen Windräder und die Unternehmen, die Energieunternehmen und sagen, ihr könnt es gestohlen bleiben mit eurer Kohle, die wollen wir einfach gar nicht haben. Und das ist zum Beispiel auch so ein Effekt, wo man, ja, Trump darf man jederzeit bashen, aber es bringt halt nichts an der Stelle, zu sagen, die Amerikaner tun nichts.
Das ist richtig. Aber liegt es nicht auch daran, dass auch ein Bewusstsein entsteht? Ich meine, am Klimathema kommt gerade keiner vorbei. Also kann es nicht sein, dass die Einstellung der Menschen den CO2-Ausstoß nicht auch senkt, weil sie ihr Verhalten anpassen? Manchmal vielleicht auch ohne eine politische Maßnahme?
Ja, kann man hoffen. Aber ich bin mir da nicht so sicher, weil das wirklich ein dickes Brett ist. Und wenn eben nicht durch politische Rahmenbedingungen die Menschen in eine Richtung gelenkt werden, klingt so irgendwie despotisch, ist es ja nicht. Aber wenn die Rahmenbedingungen so gesetzt sind, dass die Ökonomie mit der Politik arbeitet und nicht dagegen.
Mhm.
Also wenn wir höhere Preise für CO2 jetzt hätten, mit einem guten sozialen Ausgleich, dann glaube ich auch, würde das den Menschen einfach weniger schwer fallen. Weil da gibt es vielleicht ein
Anreizsystem.
Ja, es ist dann ein Anreizsystem und du weißt genau, wie es ist sehr einfach, wie es läuft und du kannst dich anpassen und dann, glaube ich, kommen Menschen damit leichter zu Rande. Wir ignorieren zu lange schon die Psychologie von Menschen, wenn es um Klimawandel geht. Das ist so wirklich auf der einen Seite dieses, es ist alles klar, was wir ja auch immer sagen, es ist alles klar, also bitte seht es jetzt ein.
Fakten sind eigentlich da,
Fakten sind da, mach mal. Aber es fehlen die Instrumente, um Menschen wirklich mitzunehmen, um ihnen das auch zu erleichtern, zu akzeptieren, dass da etwas in eine bestimmte Richtung läuft. Ich glaube nicht, dass die Menschen das nicht partout nicht wollen, aber es ist unangenehm und es ist schwer zu verstehen an manchen Stellen. Und da, glaube ich, kann man was tun, um eben auch solche Schutzargumente, und da kamen wir ja her, wie dieses, ja, was können wir schon machen, dann auch überflüssig zu machen sozusagen. Eigentlich fehlt eine Erfolgsgeschichte, eine Story, wo alle sagen, hey, wir sind die größten Hechte, wir tun nämlich was und sind noch erfolgreich dabei, haben Geld davon. Und das stimmt ja alles, aber die Geschichte wird so nicht erzählt.
Wir brauchen so eine Erfindung wie das Auto. Sowas brauchen wir, plakativ.
Was die Leute begeistert.
Richtig, aber ansonsten kann ich dein Statement, siehst du hier, ich habe einen Stift dabei, direkt zu unterschreiben. Und ist es nicht schön, dass wir vielleicht eine Antwort geliefert haben für Opa Ernst oder Tante Frieda, falls mal bei der nächsten Familienfeier wieder dieses Argument
genau.
kommt.
Genau, diesen Podcast aufheben und bei Familienfesten vorspielen. Nicht nur bei Kochs daheim.
Nee, aber er wird auf jeden Fall gehört werden. Liebe Grüße, so und bis nächste Woche.